Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafief, schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Auslandsmagazin heute mit diesen Themen. Erst Kenia, jetzt Uganda. Die Proteste junger Menschen nehmen zu. Siedler im Westjordanland. Was denken, was wollen und was tun sie? Niger, ein Jahr nach dem Militärputsch. Wie steht es um das Land in der Sahelzone? Und Wahlen in Venezuela. Warum viele auf einen Wechsel, auf einen Wandel hoffen? Eine Präsidentengattin, die jedes Jahr 5 Millionen Euro bekommt, ohne dass klar ist, wofür. Abgeordnete, die gemessen am Durchschnittseinkommen ungewöhnlich hohe Diäten beziehen. Wir blicken nach Kenia. Dort halten die Proteste gegen Verschwendung und Korruption seit Wochen an. Seit kurzem greifen sie auch auf das Nachbarland Uganda über. Auch in Nigeria und Ghana sind jetzt Proteste angekündigt. Die Protagonisten, es sind junge Menschen, die sich als Graswurzelbewegung formiert und vernetzt haben. Was steht an auf diesem großen Kontinent? Ist es der Auftakt zu einem Aufstand, wie er 2011 in der arabischen Welt seinen Anfang nahm? Christopher Unger mit Stimmen aus Ostafrika, aus Uganda, aus Kenia, wo Sicherheitskräfte mit Härte durchgreifen.
Das Tränengas verzieht sich und ein Mann liegt auf dem Boden. Er ist am Kopf getroffen und blutet stark. Menschen wollen helfen, da sehen sie Patronenhülsen. Das ist die Hülse. Sie haben ihn mit scharfer Munition angeschossen. Sie töten friedliche Demonstranten. Kenia erlebt seit Mitte Juni beispiellose Proteste der Gen Z, junger Kenianer unter 30, gegen die Regierung. Die Aktivisten sind friedlich. Sie machen Krach mit Trillerpfeifen und Sprechchören. Doch fast jedes Mal geht die Polizei mit aller Härte gegen sie vor. Mindestens 50 Menschen wurden seit Beginn der Proteste getötet, viele weitere verletzt und verhaftet. Eine der Aktivistinnen ist Wanjira. Sie ist 29 Jahre alt, hat internationale Politik studiert und ist wie 2 von 3 Kenianern ihrer Generation arbeitslos. Seit Wochen geht sie auf die Straße. Anfangs nur, um gegen angekündigte Steuererhöhungen zu protestieren. Die sind inzwischen zurückgenommen. Wanjira und die anderen machen aber weiter. Wir werden die herrschenden Eliten absetzen, wegen der Korruption, der Missachtung der Gesetze und der Menschenrechte. Wir werden unsere Position stärken als die jungen Leute in diesem Land. Ihr Ärger richtet sich gegen Präsident Ruto. Vor 2 Jahren war er mit dem Versprechen gewählt worden, die Situation der Menschen zu verbessern. Doch die gut ausgebildete junge Generation findet nach wie vor keine Jobs. Gleichzeitig bereichert sich die politische Elite. Und nachdem die Polizei gewaltsam auf die ersten Proteste reagiert hat, steht für die Gen Z fest, Ruto muss gehen. Professor Macharia Munyenye von der Universität Nairobi beobachtet seit fast 40 Jahren Politik in Kenia. Diese Proteste seien anders als alles, was Kenia bisher gesehen habe. Das sind Leute, die gut ausgebildet sind und denen versprochen wurde, dass die Dinge besser werden. Jetzt sind sie aus der Schule, aber es ist nicht besser, sondern schlimmer. Und der Grund dafür sind nicht irgendwelche Naturkatastrophen, sondern eine inkompetente Regierung und schlechte Politik. Und darauf reagieren sie. Die besondere Stärke der Gen Z ist dabei, sie macht sich unabhängig von den etablierten Parteien und politischen Lagern. Und sie hängt sich nicht an einzelne prominente Anführer. Dabei hilft ihnen, dass sie sich ausschließlich in sozialen Netzwerken organisieren. Instagram, TikTok, Twitter bzw. X und WhatsApp-Gruppen. Es ist eine echte Kraft, die wir so noch nicht gesehen haben in der Politik. Die Menschen kommunizieren in Echtzeit miteinander. Wenn irgendwo etwas passiert, wissen es sofort alle und die ganze Welt. Dadurch werden die sozialen Medien eine Gefahr für diese Regierung. Wie regiert man, wenn man diese Kommunikation nicht kontrollieren kann? Eine Frage, die sich auch andere Regierungen stellen müssen, wie im Nachbarland Uganda. Sicherheitskräfte nehmen Dutzende Demonstranten fest. Auch hier ist es die Gen Z. Auch hier protestiert sie gegen Korruption und Verschwendung. Und auch der ugandische Präsident Museveni, der seit fast 40 Jahren autokratisch regiert, lässt seine Sicherheitskräfte hart durchgreifen. Die Gen Z geht dennoch auf die Straße, ganz wie ihre Altersgenossen in Kenia. Die Jugend in beiden Ländern, Kenia und Uganda, hat dieselben Probleme. Und wir haben uns inspirieren lassen von den Kenianern, denn ihre Probleme sind dieselben, die wir haben. Damit ist Uganda das erste Land, das dem kenianischen Beispiel folgt. In mehreren anderen versuchen Gen Z-Aktivisten das Gleiche. Einige spekulieren schon über eine afrikanische Revolution.
Yes, there will be more and more. And that's why the leaders are now worried.
Die wird es geben. Deshalb sind so viele Regierungen jetzt besorgt, denn der Effekt dieser Demonstrationen ist so groß. Und sie fragen sich, was nun? Da ist etwas in Bewegung. Wir sehen es in Uganda, wir sehen es in Nigeria, in Ghana bewegt sich auch etwas. Es geht also weiter an unterschiedlichen Orten und wird ein afrikanisches Phänomen. Präsident Ruto versucht, die Proteste in Kenia weiterhin zu bekämpfen. Nicht immer muss dafür die Polizei ran. Wenn die Gen Z auf die Straße geht, begegnet sie auch Gegendemonstranten. Aus Reihen dieser Motorradfahrer kommt es immer wieder zu Angriffen. Die Polizei lässt sie gewähren. Der Verdacht der Gen Z, bei den Gegendemonstranten handelt es sich um Leute, die von der Regierung bezahlt werden. Die Polizei hat es nur auf uns, friedliche Demonstranten, abgesehen, während hier bezahlte Schläger, vermummt, auf Motorrädern ohne Nummernschild wüten. Wer sind die und was ist das für ein Land? Ein Land, in dem Gen Z und Regierung um ihr Überleben kämpfen und in dem keiner bereit ist, nachzugeben. Deshalb geht Wanjira auch in den nächsten Wochen weiter auf die Straße. Er hat die eine Chance, die er hatte, verpasst, den Kenianern zu zeigen, dass er sich für uns interessiert, dass er zuhört, dass er entschlossen ist, das Land zu verändern. Das ist der Grund, warum wir weiter auf die Straße gehen. Und er ist wild entschlossen, mit der Korruption weiterzumachen, dem Diebstahl und damit unser Leben zu bedrohen.
Christopher Unger mit Stimmen und Einschätzungen aus Ostafrika. Die Angriffe angeblicher Gegendemonstranten erinnern an Vorfälle auf dem Tahrirplatz in Kairo 2011. Dort ging die sogenannte Baltageya auf Pferden und Kamelen gegen die Menschen vor, prügelte und tötete. Den Aufstand haben sie nicht verhindern können. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat am vergangenen Freitag konstatiert, dass Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete illegal ist, gegen internationales Recht verstößt. Israel mache sich durch den Siedlungsbau faktisch der Annektierung schuldig, so das höchste UN-Gericht. Israels Ministerpräsident Netanyahu in dieser Woche zu Besuch in den USA lässt das nicht gelten. Im sozialen Netzwerk X verkündete er, Zitat, das jüdische Volk ist kein Besatzer in seinem eigenen Land, Zitat Ende. Und weiter, es sei absurd, die historische Wahrheit oder das Recht der Israelis in ihren eigenen Gemeinden, ihrer angestammten Heimat zu leben, zu leugnen. Kurz vorher hatte das israelische Parlament erneut gegen die Gründung eines Staates Palästina gestimmt. Bettina Meyer hat für uns zwei Außenposten im besetzten Westjordanland besuchen können, bekam dort Antworten auf ihre Fragen.
Drei junge Männer mit Kippa auf dem Kopf zimmern einen Holzrahmen als Fundament für eine Hütte. Auch der Türrahmen steht, Musik dudelt aus dem Kofferradio. Ein junger Siedler soll auf dem kargen Hügel im Westjordanland inmitten von Bretterbuden mit seiner Frau einziehen. Der umstrittene Siedler-Außenposten Eviatar zwischen zwei palästinensischen Dörfern wächst. Malkiel Bar Hai, einer der Gründer der Siedlung und dort Sicherheitschef, rückt seine Waffe zurecht, die er um die Schulter trägt.
At the moment there's nearly 20 families.
Im Moment sind wir 20 Familien. Es gibt Häuser, einen Kindergarten, eine Yeshiva mit 100 Schülern, die hier in Wohnquartieren leben. Dies wird eine Siedlung wie die anderen. Wir gehören hierher. Es gibt keinen Unterschied zu Tel Aviv oder Ashdod. Das hier ist israelisches Staatsgebiet. Tatsächlich liegt Eviatar im von Israel besetzten Westjordanland anders als Tel Aviv und Ashdod. Der Bau jüdischer Siedlungen ist hier nach dem Genfer Abkommen illegal. Dies hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag jetzt bekräftigt. Bei der rechtsreligiösen israelischen Regierung löst das Entrüstung aus. Sie ist dabei, weitere Flächen zu verstaatlichen. 5 neue Außenposten im Westjordanland, inklusive Eviatar, sollen konfisziertes Land zugesprochen bekommen. Das aber komme einer Enteignung der Palästinenser gleich, kritisiert Friedensaktivist Maurizio Lapacha von der Nichtregierungsorganisation Peace Now. Das untergräbt die Rechte der palästinensischen Landbesitzer, die nur 1,5 Monate Zeit haben, Einspruch einzulegen, fast unmöglich. Das erhöht die Spannungen in der Region. Es zeigt, wie engagiert die israelische Regierung den Siedlungsbau vorantreibt und gleichzeitig Palästinenser enteignet. Sie erweckt den Anschein, das sei legal, obwohl es nach internationalem Recht verboten ist. Die Palästinenser verlieren ihr Land. In diesem Jahr habe es laut Peace Now eine Rekordzahl an Verstaatlichungen von Flächen im Westjordanland gegeben. Der Streit um das Land dürfte die Sicherheitslage hier weiter verschärfen. Ein Mädchen steht auf dem Kunstrasen des kleinen Spielplatzes des Außenpostens. Sie klammert sich an das Kleid einer Frau, die früher als Siedlerin in Gaza gelebt hat. Den Straßen hier in Eviatar hat sie Namen gegeben, wie Jerusalem Boulevard. Von einer Zwei-Staaten-Lösung halte sie nichts, sagt Ayelet Schliese. Nach dem 7. Oktober können wir nicht über zwei Staaten sprechen. Wer will einem Land, aus dem Menschen kommen, die Babys umbringen, ein Geschenk machen? Welches Land würde den Mördern ihres Landes so ein Geschenk machen? Wenn der Krieg zu Ende ist, könne sie sich vorstellen, auch wieder nach Gaza zurückzukehren. Die Frage sei nicht ob, sondern wann, fügt sie hinzu. Nur wenige Autominuten entfernt ist Yehuda Shimon, von Beruf Anwalt und Siedler, dabei, einen weiteren Außenposten mit aufzubauen. Auch er hat früher in Gaza am Meer gelebt. Von hier aus sehen Sie das Meer. Da geht's zum Meer. Wissen Sie, ich mache mir über nichts mehr Sorgen. Das ist nicht gesund. Er genieße die Ruhe hier im Außenposten Chawat Gilad. Seit 5 Jahren sei die Regierung dabei, ihn zu legalisieren. Ein langer Prozess, klagt der 50-Jährige. 100 Familien seien hergezogen, 20 warten darauf. Er lebe mit seinen 10 Kindern hier, so der Siedleranwalt. Dass Den Haag die Siedlungen nach internationalem Recht als illegal einstuft, kümmert ihn nicht.
International law, it's a joke.
Das internationale Recht ist ein Witz, es ist eine Lüge. Das internationale Recht mischt sich nicht ein, wenn es um Somalia, Ukraine oder Russland geht. Aber wenn etwas in Israel passiert, dann ist es ein Problem für das internationale Recht. Es gibt kein internationales Recht.
There is no international law.
Auch Sanktionen gegen Siedler seien kein Problem, betont Shimon, weil die sowieso lieber in der Natur allein leben. Ein Spielzeugbulldozer rollt durchs Wohnzimmer des Wellblech-Bungalows, in dem Shimons Kinder am Boden spielen. Draußen vergrößern Baufahrzeuge die Zufahrtsstraße zum Außenposten Chawat Gilad.
Soweit Bettina Meyer aus dem besetzten Westjordanland. Will man Israels Finanzminister Smotrich folgen, so sollen in den nächsten 2 Jahren weitere 500.000 Israelis dort siedeln. So der Plan, den er Mitte Mai vorstellte. Westafrika, der Wüstenstaat Niger. Ein Land, das der Westen einst als strategischen Partner bezeichnete. Im Kampf gegen den Terror und irreguläre Migration. Vor einem Jahr putschten sich dort die Militärs an die Macht. Sie können sich halten, trotz harter Sanktionen und internationalem Druck. Wo steht das Land mit Blick auf seine Entwicklung, die Sicherheit, die Migration? Dunja Sadaki gibt uns Einblicke.
Die Wüstenstadt Agadez im Norden Nigers, ein Migrationshotspot im Sahel. Wer aus Ländern südlich der Sahara flieht, kommt irgendwann hierher. Von hier verlaufen Afrikas Hauptmigrationsrouten. Von Niger durch die Teneré-Wüste, entweder Richtung Algerien oder Libyen und dann, wer es schafft, nach Europa. Auf Druck der EU hatte Nigers alte Regierung diese Migrationsroute offiziell schließen lassen. Auf den Transport von Migranten drohte Gefängnis. Das haben die Putschisten abgeschafft. Zum Glück, sagt der 32-jährige Abdul Salam Ibrahim. Er arbeitet in Agadez als Adedita-Fahrer. Das sind kleine, gelbe, motorisierte Dreirad-Tuk-Tuks. Seitdem der Transport von Migranten wieder erlaubt sei, gingen die Geschäfte wieder besser. Die Migration schafft bei uns viele Arbeitsplätze. Ein Migrant, der von der Grenze kommt, bezahlt uns und wir bringen ihn in die Stadt. Wir transportieren auch Güter für Migranten, wir kaufen für sie ein. Sie kaufen hier bei Ladenbesitzern und wir helfen ihnen, ihren Weg fortzusetzen. Jeder verdient seinen Anteil und so gewinnt auch der Staat auf wirtschaftlicher Ebene. Das Gesetz 036 von 2015 hatte dieses Geschäft kaputt gemacht.
La loi 036 de l'année 2015
Hotels, Gaststätten, Märkte. In Agadez hängt alles an der Migration. Nach Schätzungen zwischen 5.000 und 9.000 Jobs. Das Anti-Migrationsgesetz 036 brachte nicht nur einen großen Wirtschaftszweig in der Stadt zum Erliegen. Es verstieß auch gegen die Reisefreizügigkeit in der Region. De facto war die Durchreise durch Niger für viele Afrikaner legal. Außerdem konnten die Erwartungen der Europäer nicht erfüllt werden. Sank die Zahl der Migranten nach Einführung des Gesetzes zunächst beträchtlich, erreichte sie 2022 wieder das alte Niveau. Die Routen waren für Migranten nur teurer und gefährlicher geworden, sagt Tcherno Hamadou von der Nichtregierungsorganisation Alternatif Espace Citoyen in der Hauptstadt Niamey.
Au plus fort de l'application de la loi.
Auf dem Höhepunkt der Anwendung des Gesetzes wurden viele verhaftet. Diejenigen, die mit Migranten arbeiteten, aber auch Migranten selbst, obwohl das Gesetz sie normalerweise schützen sollte. Die Migranten gerieten so in Situationen, in denen einige von ihnen ihr Leben verloren. Ich erinnere mich an die damalige Rede des Regionalrats, in der er sagte, dass die nigerianische Teneré-Wüste zu einem Friedhof für afrikanische Migranten geworden sei. Seitdem das Antimigrationsgesetz im November 2023 von der Militärjunta abgeschafft wurde, sei aber auch nicht alles gut in Agadez, sagt Bewohner Issou Fadan. Er sagt sogar, die Stadt ersticke zurzeit an Migranten. Die Aufhebung des Migrationsgesetzes war anfangs für viele Nigra ein Aufatmen, vor allem hier in Agadez, gerade für viele junge Leute, die im Transport für die Migranten gearbeitet haben. Leider müssen wir heute feststellen, dass viele Migranten hier festhängen, weil die Grenzen zu Algerien und Libyen dicht sind. Also können die Migranten nicht weiter nach Europa gehen. Das bedeutet, dass selbst diejenigen, die aus Agadez losgehen, wieder nach Agadez zurückgebracht werden. Das habe schon zu Spannungen zwischen der lokalen Bevölkerung in Agadez und den Migranten geführt, die sich Issou Fadan zufolge mehr und mehr am Stadtrand ansammelten und selbst nicht mehr wüssten, wohin. Auch Niger selbst erlebt eine eigene Migrationskrise. Die Durchschnittsbevölkerung ist ungefähr 15 Jahre alt. Das Land gilt als eines der ärmsten weltweit. Die harten Wirtschaftssanktionen der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS nach dem Putsch haben vor allem die zum großen Teil arme Bevölkerung hart getroffen. Gleichzeitig verschlechtere sich auch die Sicherheitslage, sagt Ulf Lessing, Leiter des Sahel-Programms der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.
Also Niger hat sich verschlechtert. Es ist jetzt noch nicht dramatisch, aber man merkt, dass diese ganzen Kooperationen mit den europäischen Armeen, Bundeswehr, Frankreich, andere nicht mehr existieren. Es gibt einen Materialmangel. Es werden mehr Angriffe von Dschihadisten gemeldet, insbesondere in dem Dreiländer-Dreieck mit Mali und Burkina Faso. Also es geht eher bergab, auch deswegen, weil die Putschisten immer noch misstrauisch sind gegenüber ECOWAS, dass vielleicht doch eine Militärintervention kommt. Sie haben also Truppen in der Hauptstadt. Das hat natürlich dann jetzt Auswirkungen, dass weniger Truppen in der Fläche sind und die Sicherheitslage wird schlechter.
Niger galt nach den Militärputschen 2020 und 2021 in Mali als strategischer Partner für westliche Staaten im Sahel, im Kampf gegen den Terror und irreguläre Migration. Nach und nach warf die Militärjunta in Niger internationale Bündnispartner wie Frankreich und die USA aus dem Land. Auch die Bundeswehr wird bis Ende August den Wüstenstaat verlassen haben. Aus Berlin heißt es, man habe keine Einigung über eine Kooperation mit den Militärs finden können.
Die Militärs können sich halten. Die Lage in Niger hat sich verschlechtert. Informationen von Dunja Sadaki. Wir blicken nach Südamerika, nach Venezuela. Dort wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Zwei Männer gehen ins Rennen. Staatschef Maduro, einstmals Ikone der Linken, und der Diplomat González, der eher ungewollt Kandidat wurde, des größten Oppositionsbündnisses. Das Land unter Maduro, trotz seines Ölreichtums, leben rund 52% in Armut. Ein Viertel der Bevölkerung hat das Land in den letzten Jahren verlassen. Viele hoffen daher auf einen Wechsel, auf einen Wandel. Anne Demmer ist zurzeit in Venezuela. Hören wir, was sie erfahren konnte.
Freiheit, Freiheit. Edmundo wird Präsident, skandieren die Leute, die sich an diesem Tag auf einem kleinen Platz in einem Mittelschichtsviertel in Caracas versammelt haben, wenige Tage vor den Wahlen. Als der Oppositionskandidat das Mikrofon ergreift, zittert seine Hand. Er verzieht seinen Mund nach unten, als wäre ihm seine neue Rolle selbst nicht ganz geheuer. Dann fasst er sich.
Unsere Regierung wird für alle da sein. Es ist Zeit, dass die Venezolanerinnen und Venezolaner wieder zusammenfinden.
Er schlägt versöhnliche Töne an. Edmundo González wirkt eher klein und unscheinbar. Tatsächlich ist er in die Position des Präsidentschaftskandidaten der Opposition eher reingeschlittert. Er hatte keine Wahl. Die aussichtsreichste Oppositionskandidatin Maria Corina Machado, die in kürzester Zeit viel Unterstützung in der Bevölkerung gewinnen konnte, hat der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro im Vorfeld ausgeschaltet. Sie unter fadenscheinigen Gründen für die nächsten 15 Jahre von einem politischen Amt ausgeschlossen. Eine weitere Kandidatin wurde ebenfalls an der Einschreibung gehindert. Doch das größte Oppositionsbündnis zeigte sich überraschend geeint und hat nun den 74-jährigen, kaum bekannten ehemaligen Diplomaten Edmundo González aufgestellt. Doch der profitiert von der charismatischen Machado, die kräftig für ihn Kampagne macht und in diesem Moment neben ihm steht und ihren Anhängern entgegenstrahlt. Im Doppelpack fordern sie das autoritäre Regime heraus. Die 42-jährige Ellen hofft mit der Wahl der Opposition auf einen Cambio, einen Wechsel. Sie ist Buchhalterin und hat zwei Nebenjobs, um ausreichend zu verdienen.
Wir wollen einen Regierungswechsel und eine andere Wirtschaftspolitik. Viele Kinder gehen nur zwei Tage zur Schule, weil die Lehrer nicht arbeiten wollen, weil sie zu schlecht bezahlt werden. Das kann nicht sein. Meine Schwester ist 18 Jahre alt und studiert. Auch sie hat hier keine Zukunft.
Zwei Stunden von der Hauptstadt Caracas entfernt befindet sich Chichiriviche, ein kleines Fischerdorf mit rund 1200 Einwohnern. Traditionell wählen die Bewohner hier die sozialistische Regierungspartei. Jetzt denken viele anders. Geredet werde darüber allerdings nur hinter vorgehaltener Hand, meint der 60-jährige Pedro.
Es gibt hier keine Arbeit, nirgends im ganzen Land. Die Regierung scheffelt das Geld nur in die eigene Tasche. Auch uns gehört das Erdöl. Ich werde demnächst nur eine Rente von $3 bekommen.
Die Mehrheit im Dorf lebt in Armut, ist von den Lebensmittelpaketen der Regierung abhängig, die mittlerweile aber nur noch unregelmäßig kommen. Am vergangenen Wochenende hätte ein Kampagnenbus der sozialistischen Regierung im Ort gehalten. Spielzeug und rote T-Shirts, auf dem mit großen schwarzen Lettern Maduro draufgedruckt ist, verteilt. In den sozialen Netzwerken hat er gehört, dass Leute bezahlt werden, wenn sie sich für die Kampagne von Maduro versammeln und für Fotos posieren.
Die Rede war von 50 oder 40 Dollar, die man dafür bekommt. Das war vor 2 Wochen.
Er winkt ab. Da wolle er nicht mitmachen. Wen er am Ende wählt, will er für sich behalten. Das sei ja schließlich geheim. Über die Inhalte der Opposition weiß er nicht viel. Er stimme für einen Wechsel. Hauptsache, es passiere was. Laut Umfragen dürfte die Opposition haushoch gewinnen. Maduro hält mit anderen Ergebnissen dagegen, die seinen deutlichen Sieg prophezeien. Nie sei ein Wahlsieg der Opposition jedoch so wahrscheinlich gewesen, erklärt der venezolanische Politologe John Magdaleno.
Es gibt mittlerweile sehr starke Forderungen nach einer politischen Veränderung. 7 bis 8 von 10 Venezolanern wollen einen Wandel. Die Leute sind müde. Venezuela erlebte 8 Jahre lang eine wirtschaftliche Rezession und hat in der Zeit 75% seines Bruttoinlandsprodukts verloren. 4 Jahre Hyperinflation. Der Strom fällt immer wieder aus. Das Wasser ist ein Problem. Das Gesundheitssystem ist mangelhaft. Und nach so vielen Jahren glaubt man den Hauptakteuren der Regierungspartei offensichtlich nicht mehr.
Die wirtschaftliche Situation habe sich im letzten Jahr minimal verbessert, für eine Mehrheit der Menschen kaum spürbar. Rund 52% der Venezolanerinnen und Venezolaner leben laut dem Institut für soziale Studien der Katholischen Universität Andrés Bello in Armut. Für Maduro sind daran vor allem die Sanktionen der USA verantwortlich. Fast 8 Millionen, das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung, haben in den letzten Jahren das Land verlassen, auf der Suche nach Perspektiven. Unter anderem in den USA, Kolumbien, Ecuador, Spanien. Auch Magdalena, die anonym bleiben will, reicht das Gehalt, das sie als Staatsangestellte in einem Ministerium verdient, nicht aus. Sie lebt in Petare, einem der größten Armenviertel im Osten Caracas. Die anstehenden Wahlen verunsichern sie. Sie macht ihr Kreuz bei Maduro, beteuert sie.
Die beobachten genau, was wir tun. Die rufen mich um 3 Uhr morgens an und sagen, geh wählen, beweg dich.
Ihr bleibe gar nichts anderes übrig.
Maduro macht jetzt auch nicht alles schlecht, aber er macht auch nicht alles gut. In der Opposition sehe ich jetzt auch niemanden, der das Land nach vorne bringt. Sollten wir wirklich gewinnen, werden sie sicher alle Staatsangestellten entlassen. Aber sie können uns nicht alle in einen Topf werfen. Ich trage keine Verantwortung und entscheide über Ausgaben. Wir alle wissen, dass es die oberen Ränge sind, die korrupt sind.
Wieder allen Prophezeiungen hat sich der autoritäre Staatschef 11 Jahre gehalten, die Demokratie ausgehöhlt. Jetzt steht Maduro unter Druck, scheint nervös zu werden. Die Nichtregierungsorganisation Foro Penal berichtet von insgesamt 102 Festnahmen im Zusammenhang mit der Oppositionskampagne. 12 Restaurants und Hotels mussten schließen, weil sie die Oppositionsführung bedient haben. Journalisten werden eingeschüchtert. Vor wenigen Tagen warnte der venezolanische Staatschef vor einem Blutbad, sollte die Opposition gewinnen. Der EU-Wahlbeobachterkommission hat er bereits abgesagt. Von freien und fairen Wahlen kann keine Rede sein.
Hoffen auf den Wandel. Anne Demmer war das aus Venezuela. Und das war unser Auslandsmagazin, heute mit Beiträgen aus Kenia und Uganda, dem Westjordanland, Niger und zuletzt aus Venezuela. An dieser Stelle noch ein Programmtipp. Heute Abend der Hintergrund. Deutsche in Brasilien. 200 Jahre Einwanderung. Eine Geschichte mit Licht- und Schattenseiten. Der Hintergrund um 18.40 Uhr. Abrufbar, auch digital, in unserer Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Elka-Fief, haben Sie Dank fürs Mitkommen, fürs Interesse am Ausland und an der Welt.